Herzlich willkommen hier auf dem Forum Politik und Medienbildung. Jetzt zum Thema Autobiografien bzw. Biografien, Lebensgeschichte als Projektionsfläche und Deutungsversuch historischen Geschehens. Mein Name ist Ralf Müller, ich bin Historiker, habe mich in meiner Studienzeit sehr viel beschäftigt mit, wie das so schön heißt, Oral History, also mündlicher Geschichte. Das war 1990 ein ganz großer Renner und eine ganz neue Sache für uns an der Universität. Und da kamen auch die entsprechenden Spezialisten, also etwa Lutz Niethammer, Dorothee Wirling, nach Leipzig und haben uns hier diese Art der Geschichtsschreibung nahegebracht. Seit 2004 leite ich den Eudora Verlag, ein historischer Sach- und Fachbuchverlag mit Schwerpunkt Südosteuropa, mittelalterliche, frühneuzeitliche Geschichte, Regionaljahr mit einem Leipzig-Bezug und eben auch einer ganzen Menge an Biografien, biografischen bzw. autobiografischen Publikationen. Sie haben hier so eine kleine Handreichung, wo die Bücher vertreten sind und wo auch noch was Theoretisches gesagt ist zu dieser ganzen Problematik der Ego-Dokumente, auf die ich noch eingehen werde. Hier das Buch, das ist also eine Biografie im klassischen Sinne, die auf Dokumenten beruht. Sie kennen vielleicht den Schlieffenplan. Das ist also eine Denkschrift des Generalstabschefs Alfred von Schlieffen für seinen Nachfolger, den jungen Helmut von Moltke. Sie sehen links diese Denkschrift, die also der Operationsplan sein sollte für einen Krieg gegen Frankreich und der dann ja auch quasi im Bewusstsein verankert wurde. Und im Grunde genommen auch das ist, woran wir uns heutzutage noch zuerst erinnern, wenn wir an Schlieffen denken. Dokumente meinen eben auch Briefe. Das ist also ein Brief des 11-jährigen Alfred an seinen lieben Papa. Das stammt aus einer Mappe, die die Familie 1933 hat anfertigen lassen zum 100. Geburtstag ihres großen Sohnes, der bis 1905, von 1891 bis 1905 Chef des Generalstabes war und mit entsprechenden Fotografien angereichert. Seine Frau, mit der er eine kurze, aber sehr glückliche Ehe geführt hat und dann hier der Ulan in entsprechender Pose. Wir haben also als Grundlage historischen Arbeitens verschiedene Arten von Dokumenten, Fotografien, Sachzeugnisse, also auch Dinge, die der offiziellen Darstellung dienen. Aber im Grunde genommen, das ist eine ganz wichtige Sache, die wir noch kurz besprechen werden. Wichtig ist immer auch der Adressatenkreis, an wen sind diese Dokumente gerichtet. Meist sind das Sachen, die für die Familie gemacht werden, die erstmal nicht in die Öffentlichkeit sollen. Insofern kann man ihnen ein relativ hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit zubilligen. Aber wir haben eben auch diese offiziellen Dinge. Hier sagt das Foto vergleichsweise viel, meine ich. Also wir Schlieffen doch relativ allein, umgeben von Militärs verschiedener Länder, steht. Und das war durchaus seine Position. Und das war das große Vorbild, Helmut von Moltke, auch das eine offizielle Darstellung während des Krieges 1870-71 gegen Frankreich. Ein Gemälde von Anton von Werner, Sie kennen das, und dem entsprach natürlich in gewisser Weise auch Schlieffen mit den neuen Methoden, in dem Falle der Fotografie, aber, und deswegen haben wir das auch für das Cover genommen, die Haltung ist nicht die eines großen Feldherrn, sondern die Selbstgefasstheit durchstößt gelegentlich auch den offiziösen Charakter. Ebenso spannend, aber mit einem anderen Zugang, wäre dieses Buch. Fast geht es mir wie dem Vaterlande. Und hier will ich doch noch mal kurz ein bisschen resonieren über diese Sachen, die wir eben Ego-Dokumente nennen, beziehungsweise auch Selbstzeugnisse. Dieser Begriff Ego-Dokument ist vergleichsweise jung. Er stammt aus den 50er Jahren und wurde von einem niederländischen Historiker geprägt. Und er hat eben hingewiesen auf die fortwährende Präsenz des Schreibenden im Text. Später hat man einen ganz großen Vorteil noch gesehen darin, dass eben auch dieser Schreibende über Gedanken und Gefühle spricht, die ihn beschäftigen. Also dieser selbstreflektierende, selbstreferenzielle Charakter der Texte ist das Eigentümliche dieser Ego-Dokumente oder Selbstzeugnisse, wie ich den Begriff durchaus sehen würde. Das Problem für die Deutung von diesen Dokumenten ist natürlich im Spannungsfeld zwischen Empathie und Distanz. Also ich habe eine zusätzliche Dimension, das Innenleben des Schreibenden erschließt sich mir, aber ich habe natürlich als Historiker Distanz zu wahren zu meinem Gegenstand. Und das ist natürlich schwieriger bei dieser Art von Texten. Einerseits besteht also der Quellenwert in einer zeitnahen Deutung von Erlebten durch den Schreiber, ebenso wie die jeder einzelnen Äußerung zugrunde liegenden kommunikativen Ausgestaltung. Das meint also, wie hat derjenige geschrieben? Natürlich mit sprachlichen Mitteln, es geht über Selbstreflexion etc. Dorothee Wirling schreibt, Briefe und Tagebücher sind verführerische historische Quellen, weil sie neben der Lust an der Indiskretion auch Authentizität versprechen, aber ein solches Versprechen können sie nicht einlösen. Also sie weist darauf hin, auf unseren Voyeurismus, der mit diesen Quellen verbunden ist, und eben auf die Dimension der Authentizität. Und es mag tatsächlich so sein, dass dieses Mehr an historischer Wahrheit, die diese Quellen versprechen, oder Wahrhaftigkeit, trügerisch ist. Und das besonders bei retrospektiv angelegten Autobiografien oder Memoiren. Also wenn Leute ihr Leben im Rückblick der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Aber ich denke, dass sie sehr wohl als authentische Quellen anzusehen sind. Es bedarf allerdings geeigneter Methoden der Dekonstruktion, also dieses Konstrukt gegebenenfalls zu durchbrechen, beziehungsweise man muss sich auch immer bewusst sein, dass ja auch das historisierende Subjekt, also ich als Historiker oder jeder, der sich mit solchen Dingen beschäftigt, selbst konstruiert. Im vorliegenden Fall haben wir den einmaligen, also eine der wenigen Gelegenheiten über den Ersten Weltkrieg, von diesem Mann, Oskar Kunitsch, einem Leipziger Buchhändlergehilfen, der 1916 in den Krieg ziehen musste, verschiedene Ego-Dokumente vorliegen zu haben. Ein Kriegstagebuch, das er wahrscheinlich retrospektiv angefertigt hat. Ein Fotoalbum. Dazu kommen noch ein Opus an Feldpostkarten und Feldpostbriefen, die er an seine Braut und spätere Frau, die Claire Tacken, geschrieben hat. So, wie geht man damit um? Zunächst einmal habe ich also diesen Text verschriftlicht, also in das Lateinische gebracht, und habe mich entschieden, hier auf dem Rand als Marginalien Ergänzungen und Erklärungen anzubieten, also etwa zu den Orten oder zu bestimmten Zusammenhängen. Jeweils passend dazu werden diese Tagebuchseiten präsentiert, auch mit den verschriftlichten Unterschriften oder Benamensungen. Dazu ist meine Zutat die Karten, damit sich der heutige Leser das vergegenwärtigen kann, wo sich Oskar Kunitsch zur betreffenden Zeit befand. Und dann eben auch diese Feldpostbriefe in dem Falle, ein Feldpostbrief, jeweils passend dazugegeben. Hier war ein mögliches, also ein Erkenntnisinteresse, das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ist die Innensicht, die mutmaßlich im Kriegstagebuch reflektiert wird oder zum Vorschein kommt, identisch mit der Außensicht, mit dem, was er an seine Braut geschrieben hat? Also das ist eine Sache, die ich gern auch dem Leser anheimstellen möchte. Also insofern ist das jetzt keine Interpretation, die hier geboten wird. Auch entsprechendes Bildmaterial habe ich zur Erklärung beigegeben. Das ist also jetzt nicht von Kunitsch, sondern von mir beigesteuert, um auch die etwa romantisierende Darstellung zu dekonstruieren, wie ich das genannt habe. Hier sehen Sie das auch. Also er spricht wiederholt von diesem Flakbeschuss in der Nacht, also einem schaurigen Schauspiel, wie Sie das hier sehen, in dem mittleren Foto rechts. Das hat natürlich eine gewisse Ästhetik. Wir erkennen das viel stärker noch aus der Zeit des Nationalsozialismus, die ja sehr stark auch mit solchen Dingen propagandistisch gearbeitet haben. Oder eben hier offizielle Darstellungen, auch nach dem Krieg, über die tatsächlichen Verhältnisse, die er im Schützengraben erlebt. Beigegeben ist dann in einem Nachwort Darstellung zum Leben des Verfassers über den Krieg, beziehungsweise eben zu den Quellen selbst. Da ist nochmal dargestellt, das, was ich Ihnen versucht habe, hier kurz anzureißen, die Problematik mit diesen Ego-Dokumenten zu arbeiten. Es ist also immer der Versuch dieser Dekonstruktion, Also die Frage, oder die ich persönlich dann finde und sicher viele von Ihnen auch, welche Motivationen stehen hinter dem Handeln einer Person oder wovon ist eine Person getrieben, die an die ranzukommen? Und da versprechen Ego-Dokumente eben einiges, aber man unterliegt der Gefahr, selbst korrumpiert zu werden. Hier ein Fall, eine Biografie über diesen Mann, Fotis Tsapras, ein Künstler, der seit 1966 in Halle freischaffend gearbeitet hat, allerdings 2002 verstorben ist. Er stammt aus Griechenland und ist einer dieser Kinder, die in der Nachkriegszeit während des Bürgerkrieges eingesammelt und dann in die Volksdemokratien respektive sozialistischen Länder verbracht wurden zur Ausbildung mit der Maßgabe, wieder in ein dann sozialistisches Griechenland zurückzugehen. In die DDR kamen ca. etwas mehr als 1000. Andere Länder haben viel mehr aufgenommen, etwa Polen, Ungarn, Bulgarien natürlich, relativ naheliegend, aber eben auch die Sowjetunion. Und die Brüder von ihm, er war mit einem großen Bruder hier in der DDR, ein anderer Bruder war dann in Taschkent. Und es gibt eben auch hier Dokumente, das ist ein Brief der Mutter, die Leonia, die ihren Söhnen in die DDR schreibt. Und es gibt Briefe dann in den 80er Jahren, die Fotis Tsapras an seine Frau schreibt, beziehungsweise Kinder, von seinen Besuchen in Griechenland, als ihm dann möglich war, seine Heimat wieder zu besuchen. Das sind eben auch Dokumente, persönliche Dokumente, wir geben uns jetzt dem Voyeurismus hin, die aber nicht für eine Öffentlichkeit geschrieben wurden, sondern rein private Korrespondenz. Insofern vergleichsweise unverdächtig, aber wir haben eine weitere Ebene, die ich hier sehr hilfreich finde, nämlich die Kunst, die Fotis Tsapras geschaffen hat und die durchaus die Problematik des Heimatverlustes immer wieder deutlich macht. Das ist ein relativ frühes Werk, er hat an der HGB unter anderem auch bei Mattheuer studiert, aber das sind Sachen, die durchaus auch mit einem Griechenlandbild zu tun haben. Und dieser Stil entwickelt sich dann natürlich sukzessive weiter. Also auch das, gut, das ist eine Interpretation meinerseits jetzt, die auch so nicht im Buch steht. Also diese Suche nach Geborgenheit, die durch das Weibliche symbolisiert wird. Ich habe mich also entschieden, hier die Kunst daneben zu stellen, angereichert durch biografische Informationen und dann eben die Briefe jeweils chronologisch zuzuordnen. Und auch hier denke ich, dass es dem Leser zugeschrieben ist, die Sachen zusammenzubringen und sich sein eigenes Bild zu bauen. Das ist eben der Versuch, sich selbst von der eigenen Konstruktion zu distanzieren. Dass das jetzt nicht einfach von mir konstruiert ist, also hier der Künstler, der quasi ja verschleppt ist und seine Heimat nicht mehr hat und heimatlos ist, das zeigt sich an diesem Stück, das ich gefunden habe. Das ist also dieses Gedicht von Böhlendorf, geschrieben von Fotis Tsapras, das ich dann eben auch versucht habe, auf das Buch zu bringen, genau mit dieser Geste, die also schon zeigt, dass Heimat und die Frage, was Heimat ist, für ihn zeitlebens eine drängende war. 1989 ist von ihm überliefert, dass er mit der Wende und der Entwicklung des Kunstmarktes als freier Künstler dann mit den entsprechenden Herausforderungen einen erneuten Heimatverlust erlebt hat und gesagt hat, jetzt hat man mir wieder meine Heimat genommen. Also das sind durchaus Dinge, die hier in der Darstellung unterschwellig noch eine Rolle spielen. Und als letztes haben wir dieses Buch, das sich der Sache anders nähert. Es geht also um Nachkommen aus Liebesbeziehungen von Wehrmachtssoldaten in Griechenland mit Griechinnen. Und hier sehen Sie nach einer Einleitung durch Kerstin Muth, die in den politischen Hintergrund einführt, das habe ich bei Fotis Tsapras ähnlich gemacht, die dann Interviews geführt hat, also ihre Dokumente quasi selbst produziert. Auch das nicht ungefährlich. Zusammenfassend möchte ich Ihnen das doch nochmal nahebringen. Also wir haben zum einen diese selbstreflexiven Charakter der Texte, die versprochene oder tatsächliche Authentizität und der Adressatenbezug als Probleme, die gesehen werden müssen, ebenso wie die vielfach gebrochene Konstruktion bzw. Dekonstruktion, sowohl auf der Produzentenseite, also auf der Autorenseite, als auch auf der des Interpreten, des Historikers. Um diese Probleme klein zu halten oder zu umschiffen, ist ein bestimmtes methodisches Vorgehen vonnöten, natürlich ganz zentral Quellenkritik, das Nachfragen, also Interviews, beziehungsweise das, was ich meine, dass es hilfreich sein könnte, eben eine vergleichsweise offene Darstellung und Interpretation, die mit Formen der Kunst, verschiedene literarische Genres könnten hier genannt werden und natürlich, das entspricht der Quellenkritik, die Konfrontation mit anderen Quellen beinhaltet, beziehungsweise eben das, was wir als Kontextualisierung bezeichnen, also diese Dinge in einen entsprechenden Kontext zu stellen, die der historischen Wahrheit vergleichsweise nahe kommen. Ja, das soweit zu diesem Problemkreis. Das ist im Grunde genommen das Angebot des Eudora Verlags unter dieser Marke Eudora Lectures. Dieses Wissen, das wir durch unsere Autoren gewinnen und um dessen Verbreitung wir uns bemühen, eben auch einen breiteren Kreis zur Verfügung zu stellen, etwa Lehrern, etwa in Vorträgen. Und ich kann Sie also einladen, sich mit diesen Publikationen zu beschäftigen. Sie haben die Faltblätter vor sich, zu uns zu kommen, an den Stand in Halle 3 G204, beziehungsweise sich eben auch mit entsprechenden Anfragen an uns zu wenden. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf Ihnen noch eine schöne Messe wünschen. Alles Gute. Herzlichen Dank.